DW Menschen und Märkte.
Wie robust ist die deutsche Wirtschaft? Wie stabil ist der Finanzmarkt? Wie schnell wächst Xiaomi? Und wie gefährlich ist der Ölpreisverfall? Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Zuletzt kamen eher erfreuliche Nachrichten von der Konjunkturfront. Die Wirtschaft wächst hierzulande wieder. Zwar langsam, aber es geht nach oben. Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich überraschend aufgehellt. Warum das so ist, sagt uns Ulla Herrmann.
Aller Unkenrufe zum Trotz. Den deutschen Unternehmen geht es prima, meint Händler Fidel Helmer vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser.
Deutschland hat hervorragende Unternehmen, die gut aufgestellt sind und die nach wie vor sehr ordentliche Gewinne erwirtschaften.
Die jüngsten Konjunkturzahlen scheinen dies zu bestätigen. So hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen erstmals seit einem halben Jahr wieder aufgehellt. Das gab das Münchner IFO-Institut nach einer Umfrage unter 7000 Managern bekannt. Im dritten Quartal schaffte die deutsche Wirtschaft außerdem ein Mini-Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt war um 0,1% gestiegen. Haarscharf wurde eine Rezession, eine deutliche Abkühlung vermieden. Sogar der Schock über die Entwicklung in der Ukraine, die Spannungen mit Russland scheinen vorläufig verdaut, ist Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank überzeugt.
Sehr viele Mittelständler sind ja in der Ukraine, auch in Russland beschäftigt und engagiert. Und der IFO-Index befragt ja vor allen Dingen hauptsächlich den deutschen Mittelstand, der deutlich stärker mit Russland konfrontiert ist. Aber mittlerweile hat man das ein bisschen abgestreift, diesen Schock. Mittlerweile schaut man lieber auf die Weltkonjunktur, die gar nicht so schlecht aussieht. Und das heißt für mich, für die deutsche Einschätzung von Unternehmen, dass wir im nächsten Jahr, wie ich finde, schon einen kleinen Aufschwung haben werden.
Stützend für die deutsche Wirtschaft sei der Außenhandel, erklärt Nikolaus Heinen, Europa- und Deutschland-Analyst bei der Deutschen Bank.
Deutsche Produkte und Dienstleistungen, Waren sind immer noch weltweit sehr stark gefragt und auch innerhalb der Eurozone. Und hier kann Deutschland das, was es im Inneren etwas an Wachstumspotenzial verloren hat, nach außen hin wieder gut machen.
Auch der niedrige Ölpreis und der schwache Euro bewahrten Deutschland vor einer wirtschaftlichen Flaute.
Positive Impulse für die deutschen Exporte dürfte es auch im nächsten Jahr geben, zumal der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter abwerten wird. Aber auch der niedrige Ölpreis ist natürlich bei energieintensiven Branchen der deutschen Industrie hilfreich, Produkte billiger herzustellen. Von daher dürfte ein dauerhaft niedriger Ölpreis auch deutschen Unternehmen helfen.
Hinzu kommen die historisch niedrigen Zinsen im Euroland, die auch hierzulande den Konsum ankurbeln, weiß Kapitalmarktexperte Robert Halver.
Wir machen massiv neue Schulden mit dem billigen Geld. Wäre auch schade, wenn man diese günstigen Zinsen nicht nutzen würde dafür. Und mit den neuen Schulden, wodurch die Konjunktur ja angetrieben wird, bekommt natürlich auch Deutschland einen großen Teil in Form von besseren Unternehmensgewinnen dann auch ins Buch gestellt.
Ein Bremsklotz für die deutsche Konjunktur, allerdings die Politik. Dazu erneut Analyst Nikolaus Heinen.
Hier gibt es einiges, worunter deutsche Unternehmen zu leiden haben. Möglichkeiten der Frühverrentung, Mindestlohn, all das senkt die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Und das können sie über die Qualität ihrer Produkte allein an den Weltmärkten nicht wettmachen.
Was Strukturreform anbelangt, bewegt sich Deutschland in die falsche Richtung, so die Schelte. Wachstumspakete zu schnüren, helfe da wenig.
Man darf nicht vergessen, dass billiges Geld allein nicht zu mehr Investitionen führt. Unternehmen investieren doch nur, wenn die Renditeerwartungen stimmen. Und die Renditeerwartungen stimmen nur, wenn das wirtschaftspolitische Umfeld ein gutes ist.
Fehlt das nötige Vertrauen in eine verlässliche Wirtschaftspolitik, räumen Unternehmen eher die Lager. Eine maue Konjunktur lässt sich damit allerdings nicht ankurbeln.
Ulla Herrmann berichtete. Diese Tage häufen sich nicht nur Konjunkturprognosen, sondern auch Jahresberichte. So stellte die Bundesbank heute ihren Jahresbericht über die Finanzmarktstabilität vor. Haben wir in Deutschland bereits eine Immobilienblase? Wie sicher sind die deutschen Banken? Auf all die Fragen hat die Deutsche Notenbank eine Antwort. Eske Hicken war dabei.
Wer derzeit ein Haus kaufen will und das in einer deutschen Großstadt, der muss mit überzogenen Preisen rechnen. Ein Grund sind die niedrigen Zinsen. Viele Anleger suchen nach Rendite und investieren in Immobilien. Kritiker warnen seit langem, die Niedrigzinsen könnten zu einer Immobilienblase führen. Das heißt, dass die Preise stärker ansteigen, als es die Immobilien tatsächlich wert sind. Ob das so ist, ist umstritten. Die Deutsche Bundesbank sieht zwar ein Risiko, aber noch keine konkrete Gefahr. Das geht aus dem Finanzstabilitätsbericht hervor, den sie heute veröffentlicht hat. Vizepräsidentin Claudia Buch.
Wir haben gesehen, dass zwar es in einigen Städten, insbesondere Großstädten, zu großen Preissteigerungsraten im Immobiliensektor gekommen ist. Das wissen ja auch viele aus der eigenen Erfahrung. Das scheint allerdings kein flächendeckendes Phänomen zu sein. Von daher können wir an dieser Stelle etwas Entwarnung geben.
Trotzdem, wer eine Immobilie kaufen will, der dürfte das mit der Entwarnung womöglich anders sehen. Laut Bundesbank sind die Preise in den großen Städten in den vergangenen Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Etwa in Frankfurt, Berlin, München oder Düsseldorf. Teilweise würden die Käufe vollständig über Kredit finanziert. Claudia Buch rät den Immobilienkäufern,
auch zu beobachten, wie sich die Preise entwickeln und auch nur in solche Finanzierungen hereinzugehen, die man sich wirklich leisten kann.
Wie lange die Zinsen noch so niedrig bleiben wie derzeit, darüber lässt sich nur spekulieren. Noch hält die Europäische Zentralbank die Zinsen niedrig, weil sie hofft, über günstige Kreditzinsen die Wirtschaft im Euroraum anzukurbeln. Die Bundesbank ist einer der härtesten Kritiker der EZB-Krisenpolitik. Immer wieder hat sie vor den Folgen der Niedrigzinsen gewarnt. In ihrem Bericht sieht sie darin das größte Risiko für das Finanzsystem. Claudia Buch.
Das bedeutet, dass alle Anleger versuchen, eine höhere Verzinsung zu bekommen. Und diese Suche nach Rendite, wie wir sagen, ist auch damit verbunden, dass der ein oder andere vielleicht ein zu hohes Risiko eingeht.
Den deutschen Banken stellt die Bundesbank ein gemischtes Zeugnis aus. Bundesbankvorstand Andreas Dombrett gab sich optimistisch. Die deutschen Banken hätten ein dickeres Kapitalpolster als noch vor einigen Jahren. Das macht die Banken sicherer, weil sie mit diesem Polster Verluste ausgleichen können. Andreas Dombrett.
Die nicht so gute Nachricht ist, dass die Ertragskraft der deutschen Banken unterdurchschnittlich ist und sowohl im europäischen als auch im internationalen Umfeld. Das heißt, die deutschen Banken haben zwar ausreichend Kapital, was einem Schock sehr gut entgegenkäme, aber mittel- und langfristig sind ihre Erträge einfach zu niedrig.
Ein Grund: Die deutschen Banken verdienen einen Großteil ihres Geldes mit dem Zinsgeschäft. Das heißt, indem sie sich Geld leihen und es zu höheren Zinsen wieder verleihen. Bei den derzeit niedrigen Zinsen gerät dieses Geschäft aber immer mehr unter Druck. Dombrett forderte die Banken deshalb auf, mehr Geld mit anderen Geschäften zu verdienen, etwa mit dem Zahlungsverkehr oder der Vermittlung von Geschäften. Einige Banken haben inzwischen begonnen, Zinsen für Geldeinlagen zu verlangen, die sogenannten Negativzinsen. Normale Sparer müssten die aber nicht befürchten, so Dombrett.
Die Frage, wird es zu Negativzinsen für Privatkunden kommen, kann ich so nicht erkennen. Nun liegt es aber immer in der Entscheidung des Managements von Banken, wie sie ihre Zinsgestaltung vornehmen, und das soll auch so bleiben. Wir werden darauf keinen Einfluss nehmen. Wir, die Bundesbank, die Aufsicht, werden keinen Einfluss darauf nehmen, inwieweit es zu Negativzinsen kommen könnte oder nicht.
Dombrett betonte aber, ein Recht auf Zinsen gäbe es nicht.
Keine wirkliche Beruhigung für die Sparer. Das war ein Bericht von Eske Hicken. Der Name klingt bescheiden. Xiaomi, auf Chinesisch kleiner Reis. Doch das Unternehmen, das hinter dem Namen steckt, ist alles andere als bescheiden. Vor 4 Jahren gegründet, stürmte Xiaomi im vergangenen Quartal in die Top 3 der weltgrößten Smartphone-Hersteller. In den nächsten 10 Jahren wollen die Chinesen auch an Samsung und Apple vorbeiziehen. Doch die Expansion im Ausland stößt nun auf ein Luxusproblem. Xiaomi kann gar nicht so schnell liefern, wie die Kunden wünschen. Markus Rimmele berichtet.
10 neue Märkte wollte Xiaomi eigentlich in diesem Jahr neu erobern. Am Ende werden es aber wohl nur 5 sein. Die Kunden in Brasilien, Russland und der Türkei etwa müssen sich noch gedulden. Xiaomi kommt mit der Produktion und der Lieferung der günstigen Smartphones nicht hinterher. Allein für den indischen Markt musste das Unternehmen mehrfach Extraflugzeuge chartern, um die bestellten Geräte aus China herbeizuschaffen. Hohe Nachfrage herrscht auch in den neuen Märkten Malaysia, Singapur und Indonesien. Xiaomi will nun anfangen, im Ausland lokal zu produzieren, um schneller liefern zu können und Zölle zu vermeiden. Man sei bereits in Gesprächen mit dem taiwanischen Elektronikhersteller Foxconn, der auch das iPhone von Apple produziert. In Indien könnten die ersten Xiaomi-Phones in 1 bis 2 Jahren vom Band laufen, sagte Hugo Barra gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der ehemalige Google-Top-Manager arbeitet seit Ende 2013 für Xiaomi. Xiaomi wurde erst vor 4 Jahren gegründet und schoss in kurzer Zeit an die Spitze der Smartphone-Verkäufe in China und auf Platz 3 in der Welt. Der Xiaomi-Gründer Lei Jun hat große Ziele für sein Unternehmen. In 5 bis 10 Jahren will er auch Apple und Samsung überholt haben. Xiaomi setzt auf günstige Smartphones, die trotzdem viel können. Das neueste Modell Mi 4 kostet weniger als die Hälfte des iPhone 6. Die Geräte können nur online gekauft werden. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, Apple-Design nachzuahmen. Lei Jun selbst trägt gern wie Steve Jobs Jeans und schwarze Oberteile.
Über den chinesischen Steve Jobs und seinen Xiaomi berichtete Markus Riemele. Seit Monaten ist der Ölpreis im Sinkflug. Rund ein Viertel hat er allein seit dem Sommer an Wert abgegeben. Auch weil Saudi-Arabien seine Preise für den Export in die USA gesenkt hat. Dort ist die Energiewirtschaft alarmiert. Die umstrittene Fördermethode Fracking hat in den USA zwar zu einem Energieboom geführt, allerdings ist das Prozedere sehr teuer und kann nicht zu jedem Preis weiter fortgeführt werden. Ist die Fracking-Euphorie in den USA eventuell nur von kurzer Dauer? Aus New York, Miriam Braun.
Ray Payne steht mit Bauarbeiterhelm ein paar Meter entfernt vor einem Ölbohrturm. Er ist Vizepräsident von B&K Petroleum, einer Firma, die hier in Ardmore, Oklahoma, nach Öl bohrt. Dank der umstrittenen Fördermethode Fracking kann aus Schiefergestein Öl gepresst werden. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, war die Technik noch in den Kinderschuhen. Wir werden hier weiter bohren, auch mit einem Ölpreis deutlich unter $80 pro Barrel. Bill Dolman von der Hewlett Mineral Corporation ist im Gespräch mit dem TV-Sender BBC weniger optimistisch. Er arbeitet hier seit Jahrzehnten im Öl- und Gasgeschäft. Das horizontale Bohren, das Fracken, ist schon sehr teuer. Einige Firmen wissen noch gar nicht genau, ab welchem Preis sich das für sie nicht mehr lohnt. Seit Sommer ist der Preis für Öl um fast ein Viertel eingebrochen und tendiert seit Wochen weit unter $80 pro Fass. Ein Preis, bei dem die US-Produzenten nervös werden. Robert McNally, ehemaliger Energieberater des Weißen Hauses, im Interview mit Platz, einem Nachrichtendienst für die Energiewirtschaft. Es wird die Menschen daran erinnern, dass die US-Ölwirtschaft auf dem weltweiten Markt das neue, dicke Kind ist, das mitspielen will. Aber sie ist auch preissensibel und verletzlich. Denn die neue Fördermethode Fracking, bei der horizontal gebohrt und mit viel Wasserdruck und Chemie das Öl aus Gesteinsschichten gepresst wird, ist teuer und nicht unter jedem Preis machbar, sagt McNally.
It says that the price would have to go to $50 a barrel.
Den Schätzungen der Internationalen Energiebehörde zufolge müsste der Preis so tief wie $50 liegen und das für mindestens ein Jahr, bevor man in den USA die Schieferölproduktion runterfährt. Das ist viel tiefer, als die meisten Marktbeobachter schätzen.
Before you will start to see curtailment of new drilling in shale oil projects.
Denn anders als bei konventionellen Quellen geht die Produktion bei der Schieferölförderung nach dem ersten Jahr bereits um mehr als 50% zurück. Das zwingt die Unternehmen, immer neue Löcher zu bohren, um die Mengen aufrechtzuerhalten. Das kostet, sagt Deborah Lawrence Rogers, die für das gemeinnützige Post Carbon Institute die Finanzierungen des Energiesektors untersucht hat.
I call them cash-eating monsters.
Ich nenne sie geldfressende Monster. Diese Firmen verschlingen Cash, das ist unglaublich, und die Bohrlöcher erwirtschaften kaum Geld. Der Ölboom ist teuer erkauft. Allein in diesem Jahr werden $150 Milliarden in die Erschließung und Produktion fließen, so die Investmentbank Barclays. Um das zu finanzieren, geben viele der Firmen nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen aus. Und das seit Beginn des Booms. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte im April 3/4 der Förderfirmen, die sie beobachten, mit Unterinvestment-Grade bewertet. Hohes Risiko, erkauft durch hohe Zinsen. Daher der Name auch oft Hochzinsanleihen oder im Finanzjargon Junk Bonds. Aufgrund der Fremdfinanzierung geben die Firmen im Schnitt für jeden Dollar, den sie verdienen, $2 wieder aus, hat die Investmentbank Barclays errechnet. Einige bis zu $4, sagt Deborah Lawrence Rogers. Sie müssen weiter Öl fördern, damit sie ihre Gläubiger und die Anleihenkäufer bedienen können. Und dann liest man überall draufgängerisch, das wird uns nichts ausmachen, wir können auch die tieferen Preise eine Weile aushalten. Aber Sie sehen, was schon passiert. Die Ersten fahren ihre Investitionen und Produktionen herunter. Die großen Geldgeber wie Hedgefonds, aber auch Renten- und Pensionsfonds haben sich zurückgezogen. Die Firmen treten auf die Investitionsbremse. ConocoPhillips will die Neuerschließungen von Ölfeldern reduzieren und auch Continental Resources, der größte Ölproduzent in North Dakota, verzichtet auf neue Bohrtürme. Und das sind die Großen der Branche, die es gut ausgleichen können.
People have a tendency to think that the oil industry behaves different from other industries.
Das ist James Williams von der Energieberatungsfirma VTRG Economics. Leute seien der Meinung, dass die Ölindustrie irgendwie anders funktioniere als der Rest der Wirtschaft.
It doesn't. You know, if the price of your product drops.
Leider nicht. Wenn der Preis und damit der Umsatz fällt, dann wird weniger investiert. Wie lange die Ölproduzenten durchhalten, sei von Firma zu Firma, von Bohrloch zu Bohrloch unterschiedlich. Nun schauen alle gespannt auf das Treffen der OPEC am 27. November und ob die Organisation der erdölexportierenden Länder die künftigen Fördermengen reduziert und damit den Ölpreis stabilisiert. An dem Tag wird in den USA Thanksgiving gefeiert.
Thanksgiving Day for one of two groups, either the consumer.
Dankbar werden je nach Entscheidung entweder die Konsumenten sein, die sich weiter über günstigen Sprit freuen können, sagt Williams, oder die Ölproduzenten, die in den Schiefervorkommen der USA bohren.
Über die möglichen Auswirkungen auf das Fracking durch den Ölpreisverfall berichtete Miriam Braun. Das war's von uns. Thomas Schmidt in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.